Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 40. Wir leben in einer sogenannten Mediengesellschaft. Das bedeutet für uns 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr prasseln auf uns Nachrichten ein, die wir auch bereitwillig konsumieren, zu Hause, Fernsehen, Laptop und auch immer mehr unterwegs. Wir alle kennen ja die Bilder, auch bei uns selber, wo wir so durch die Straßen gehen, um nur nichts zu verpassen. Diese Nachrichten kommen ja nicht einfach so in die Welt, nein, sie werden gemacht von PR-Agenturen, von Lobbygruppen, von Thinktanks und sie werden dann verkauft. Und zwar an die Fernsehstationen, die Radiostationen und die Zeitung und auch an das Internet. Man kann mit diesen Nachrichten informieren, man kann aber eben auch manipulieren und vor allem man kann zwischen den Nachrichtenblöcken kann man Werbung schalten. Und das erklärt auch, warum es immer mehr Nachrichten da draußen gibt. Je mehr Nachrichten, desto mehr Werbeblöcke und damit kann man Geld verdienen. Das erklärt, warum dieser Markt bedient werden muss, da geht es um sehr viel Geld und warum Nachrichten nicht mehr automatisch bedeuten, dass man sich danach richten kann, das könnte man ja auch so lesen, sondern dass es eben heute mit sehr heißer Nadel gestrickt ist und deswegen heißen sie heute Neudeutsch News und zwischen News und Fake News ist nur ein sehr, sehr schmaler Grat. Das Motto der heutigen Sendung, Ausgabe 40, heißt deshalb, ist es für mich relevant? Ist die Nachricht in dieser Sendung für mich relevant und schlägt sie auf mein Leben durch? Oder ist sie in einer Woche schon obsolet und interessiert gar keinen mehr? Weil dann hat es sie in dieser Sendung nicht geschafft. Die letzte Ausgabe 39 liegt ja schon knapp 6 Wochen zurück. Und ich kann an dieser Stelle versprechen, die meisten Nachrichten für den deutschen Markt haben es nicht in dieser Ausgabe geschafft, denn sie sind unwichtig für uns da draußen, sie sind reine Unterhaltung. Wenn ihr die Inhalte bei KenFM nicht verpassen wollt, dann müsst ihr nicht jeden Tag auf unser Portal gehen, wäre natürlich schön, wenn ihr das wollt, aber ihr müsst das nicht tun. Wir haben hier die KenFM-App, die könnt ihr abonnieren und dann bekommt ihr Inhalte, wenn sie bei uns publiziert werden, direkt aufs Endgerät und müsst nicht eure Zeit damit verbringen, zu gucken, ob was läuft, sondern wenn was läuft, werdet ihr informiert, macht euch schlau, zieht euch das App und konsumiert gezielt und die Restzeit lebt. Ne? Nicht nur im Internet, richtig leben. Das ist ja der Plan. Fangen wir an, grobe Übersicht, was wird sich in dieser Sendung abspielen? Natürlich beschäftigen wir uns mit Donald Trump, er ist jetzt knapp ein Jahr im Amt und der Außenpolitik des Weißen Hauses und der Vereinigten Staaten. Das bedeutet, das betrifft uns. Uns wird es betreffen, wenn Jerusalem tatsächlich zur Hauptstadt wird in Israel und da umgezogen wird, weil da kommt es zu Unruhen auch in Deutschland, ganz klar. Uns betrifft natürlich die Iran-Politik der Vereinigten Staaten, denn wenn es dort knallt, sind wir involviert. Wir sehen es ja in Afghanistan. Uns betrifft natürlich die Politik in Nordkorea und auch die Politik in China, denn wir sind ja Teil des NATO-Bündnisses, von daher wird es dann auch auf uns durchschlagen. Wir ziehen in dieser Sendung eine Bilanz, was diese Regime-Changes angeht. Was ist denn eigentlich aus den Ländern geworden, wo der Regime-Change stattgefunden hat? Da werden wir uns zwei Länder mal unter die Lupe nehmen und dort Menschen zu Wort kommen lassen. Na, wie läuft es denn eigentlich so? Und wir fragen uns natürlich auch, warum es bei der sogenannten Medienvielfalt, wenn es um geopolitische Themen geht, warum es da sehr mono ist. Hat es vielleicht damit zu tun, dass es eine Art Medienkartell gibt, eine unheilige Verstrickung zwischen Rüstungskonzernen, Politik und Nachrichtenproduzenten? Gibt es so etwas? Und wir sprechen natürlich dann auch über das, wo wir alle ausweichen, nämlich das Internet. Immer mehr Bürger gehen ja ins Internet, informieren sich am Staat an den Monopolmedien vorbei und das gefällt nicht allen. Und deswegen dreht man an der Internetschraube, Stichwort Netzneutralität. All das wird in dieser Sendung stattfinden. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Lasst uns anfangen. Seit Monaten hat dieses Land keine Regierung und befindet sich in sogenannten Sondierungsgesprächen. Trotzdem wird weniger über Merkel und ihr Fernbleiben und was sich im Moment in diesem Land abspielt oder nicht abspielt gesprochen, sondern eher über Donald Trump. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass Trump offensichtlich wichtiger ist und dass Merkel, also mir persönlich, nicht fehlt. In der Nacht zum Freitag gab es Sondierungsgespräche und vor allem ein Sondierungspapier, 28 Seiten stark. SPD und CDU haben sich da zusammengerauft. Ich habe das mal durchgelesen, aber was bedeuten eigentlich diese Absichtserklärungen? Nun, diese Absichtserklärungen bedeuten erstmal gar nichts, denn ob man sich überhaupt auf die Punkte einigt und dann vor allem wie, hängt damit zusammen, ob die SPD sich Ende Januar beim Parteitag für dieses Papier entscheidet. Das ist nämlich gar nicht klar, kann alles passieren. Und wenn die SPD sagt, also da kommt die SPD schlecht weg, weil sie hat ja schon verloren in der großen GroKo, ist ja kaum noch was nach, dann bedeutet das nämlich Neuwahlen. So, ganz kurzer O-Ton von Angela Merkel, die sich am Freitag vor die Presse stellte, um das Ergebnis, also die Schwebe, zu verkaufen, so wie das ihre Art ist. Bitteschön.
Wir haben intensive, ernsthafte, sehr tiefgehende Sondierungen durchgeführt. Das Papier, was wir erarbeitet haben, das ist nicht mal so ein oberflächliches Papier, sondern es drückt aus, dass wir ernsthaft daran arbeiten, heute und in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir auch in 10 und 15 Jahren gut in Deutschland leben können.
Also ich muss sagen, wie sie die Nichtinhalte immer verkauft, das ist wirklich gelernt, das ist ganz toll. Ich finde aber eben auch, dass Angela Merkel jetzt in der vierten Amtszeit deutlich gezeichnet ist. Ich möchte ihren Job nicht haben, weil die kann die wirklich ausschlafen. Ja? Das kann die Maske dann auch nicht mehr richten. Auch Herr Schulz ist vor die Kamera getreten und das ist das, was er gesagt hat. Ich habe versucht, das bis zu Ende zu sehen.
Seit letzten Sonntag haben die Sondierungsteams unserer drei Parteien hier in diesem Haus, im Konrad-Adenauer-Haus und in der Bayerischen Landesvertretung im Verlauf der Woche intensiv beraten, ob es möglich ist, auf der Grundlage gemeinsamer Überlegungen, gemeinsamer Vorschläge, auf der Grundlage eines Sondierungspapiers am Ende von knapp fünftägigen Sondierungen, wenn ich die gesamte Nacht mit einberechne, zu Koalitionsverhandlungen zu kommen.
Ich habe versucht, über die Sekunde 43 persönlich zu kommen, wo ich vor dem Endgerät saß, um in meiner knappen Zeit, die ich hatte, den Inhalt von Herrn Schulz, der lange bei der SPD ist, zu konsumieren. Muss allerdings an dieser Stelle sagen, bei allem, was man dem Mann zurechnen kann, dass es mir doch in der Breite der Themen, die nicht angesprochen wurden, dann doch sehr schwer fiel, auch über die Sekunde 43, was die Inhalte angeht, zu kommen, sodass ich mich spontan und nicht ohne Schwermut, muss ich sagen, entschieden habe, mit Ausblick auf das, was theoretisch auf uns da in diesem O-Ton noch zukommen könnte, abzubrechen, da es für mich rein nervlich, was die Geschwindigkeit in Verbindung mit den Nichtinhalten anging, auch natürlich in mir der Entschluss und die Verantwortung reifte, diese gequirlte Kacke euch nicht weiter zumuten zu können. Mit anderen Worten, der Typ sagt einfach nichts, weil er nichts zu sagen hat. Vor knapp einem Jahr wurde Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten und wir erinnern uns noch daran, die Bilder im Januar 17. bis 21. haben ja unsere Medien dann in Mitte Spott berichtet, da war ja kaum jemand bei der Amtseinführung. Mir fällt überhaupt auf, dass alles, was wir über Trump lesen in unseren Medien, den Mann immer wie einen Volltrottel aussehen lässt. Ja, er ist ein bisschen plump, er ist ein bisschen grobschlächtig. Ich erinnere so ein bisschen auch an Helmut Kohl, muss man sagen. Aber wie gesagt, alles, was der Mann macht, ist schlecht und dann auch noch seine Frisur. Während im Gegenzug Barack Obama ja immer ein toller Mann war. Er hat zwar in der gesamten Amtszeit Kriege geführt und war ja Friedensnobelpreisträger, man fragt sich wofür, aber es war alles toll. Und wenn Trump gelobt wird, ist ja auch mal bei uns passiert, dann war das, ich erinnere mich, als er Syrien angegriffen hat von der amerikanischen Basis in Kreta aus. Was muss man Donald Trump, auch wenn man ihn nicht mag, ich bin kein großer Fan amerikanischer Präsidenten, aber was muss man ihm zugutehalten? Nun, er hat nach einem Jahr Amtseinführung und nach einem Jahr Amtszeit immer noch keinen eigenen großen Krieg angefangen. Das ist erstmal positiv, ja? Er droht chronisch, also er ist ein Großmaul, das wissen wir alle. Also er droht Nordkorea, er droht jetzt dem Iran, er droht Russland natürlich und China. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich auch Taten folgen zu lassen, muss man Donald Trump zum Jagen tragen. Das muss man ihm zugutehalten. Dieser War on Terror, den er weiterführt, da hat er auch die Rüstungsbudgets nochmal deutlich erhöht. Ja, das ist eben der militärisch-industrielle Komplex, der ihn quasi im Klammergriff hat. Das trifft aber jeden Präsidenten. Diesen War on Terror bedient er weiter. Aber dafür kann er ja selber nichts. Also da kommt man wahrscheinlich auch gar nicht so schnell raus. Warum ist Trump für uns relevant? Nun, Trump ist jemand, der, wenn es um diese großen Handelsabkommen geht, auch mal ganz schnell sagt, will ich nicht. Zum Beispiel TTP hat er einfach mal so gekippt. Und das könnte auch TTIP betreffen. Von daher sage ich, bin ich dem Mann, was das angeht, erstmal wohlgesonnen. Wir können hier zu 100.000 auf die Straße gehen und erreichen relativ wenig. Weil wenn er Donald Trump sagt, weg, dann ist das einfach weg. Und das finde ich erstmal in Ordnung. Also für uns ja als Verbraucher, dass ich aber auch auf der anderen Seite auch mir die Frage stelle, wie demokratisch ist denn das ganze System? Aber das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Für alle, die sagen, ich weiß nicht, aber dieser Donald Trump ist doch unerträglich, hätte es doch Hillary Clinton gemacht. Den möchte ich Folgendes mit auf den Weg geben. Es gibt Menschen, die sich im amerikanischen Wahlkampf viel intensiver auch mit Hillary Clinton auseinandergesetzt haben, weil sie unterstützt haben und die irgendwann aufgehört haben, das zu tun. Eine dieser Personen ist Susan Sarandon, die 71-jährige Schauspielerin aus den USA, sehr, sehr bekannt. Und sie hat sich immer auch pazifistisch geäußert. Sie war schon damals gegen den Vietnamkrieg und bekam traditionell Post von rechten Wählern, die gesagt haben, Landesverräterin. Und sie hat sich während des Wahlkampfes zwischen Clinton und Trump dann ganz stark gemacht, nicht für Clinton, aber für dessen Partei, nämlich für Bernie Sanders. Sie hat gesagt, Bernie Sanders soll das Rennen machen und seitdem bekommt sie Post vor allem von Linken, die ihr drohen. Hier ist Susan Sarandon.
Ich bin der Meinung, dass Clinton sehr, sehr gefährlich ist, sagte Sarandon. Wenn Clinton Präsidentin wäre, wären wir im Krieg. Sarandon hatte Hillary Clinton 2001 noch bei der Wahl zur Senatorin unterstützt, doch dann stimmte die für den Irakkrieg.
Es ist also keine reine Spekulation zu behaupten, wenn wir Hillary Clinton als Präsidentin hätten, hätten wir einen neuen Krieg, weil sie hat ja schon mal bewiesen beim Irakkrieg, dass sie für Krieg zu haben ist, und sie hat sich auch damals ganz stark dafür ausgesprochen, Libyen zu bombardieren, um dort den Frauen zu helfen. Das ist immer ihre Agenda, und am Ende wurden 40.000 Menschen umgebracht, und davon waren die Hälfte eben Frauen. Ich weiß nicht, ob das so eine Befreiung ist. Und wenn man sich anschaut, wer den Wahlkampf von Hillary Clinton finanziert hat, da sieht man schon, das waren Menschen, also auch Saudi-Arabien, die ganz stark Interesse an Krieg haben, um geopolitisch zu wirken, und die haben, wenn sie Geld ausgeben, ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, und die hätte Hillary Clinton mit Sicherheit erfüllt. Der amerikanische Wahlkampf ist sehr kompatibel mit dem Showgeschäft aus Hollywood. Beides ist Show, und das erklärt auch, warum immer wieder Menschen aus dem Showgeschäft es in die Politik schaffen. Aus Österreich, Arnold Schwarzenegger wurde Senator von Kalifornien, einem sehr, sehr großen Staat, und natürlich bekannt, Ronald Reagan hat es geschafft, von einem mittelmäßigen Western-Darsteller ins Weiße Haus und dort 8 Jahre lang die Vereinigten Staaten anzuführen mit seiner Politik. Und jetzt haben wir es mit einem weiteren Showstar zu tun, dem man nachsagt, er hätte Ambitionen, ins Weiße Haus einzuziehen, und zwar Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ist eine schwarze Showmasterin, die seit 25, 30 Jahren im amerikanischen Fernsehen alles wegmoderiert hat, was sich in den Weg gestellt hat. Sie ist eine Mischung also vom Bekanntheitsgrad zwischen Lanz, Gottschalk und Klaus Kleber. Jeder kennt sie, ist sehr beliebt. Sie ist auch sozial sehr tätig, von daher ist sie eben auch sehr beliebt. Sie war 2013 schon mal im Weißen Haus und bekam von Barack Obama die Freiheitsmedaille für ihr Engagement verliehen. Und jetzt bei den Golden Globes in Beverly Hills hat sie eine sehr fulminante Rede gehalten, auch auf die Frauen. Und diese Rede wird ihr jetzt als Bewerbung fürs Weiße Haus ausgelegt.
Speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. And for too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon.
Ja, verkaufen kann die Frau, das ist ganz klar. Und sie hat vielleicht auch bei Martin Luther King gelernt. Und I have a dream. Das funktioniert schon im amerikanischen Showgeschäft, weil sie haben ein anderes Verhältnis dazu. Ob aber Frau Winfrey dann Miss Clinton in schwarz werden wird oder aber ein ehrlicherer Obama, das wird sich zeigen. Jedenfalls bleibt uns erst einmal Donald Trump noch 3 Jahre erhalten. Hier in der Redaktion hat man sich die Frage gestellt, ob ich das Wort schwarz benutzen darf. Das wäre ja möglicherweise tendenziös. Da fällt mir ein Witz ein, den ein Schwarzer mal mir erzählt hat. Der hat gesagt, also ihr nennt uns ja gerne Farbige. Ja? Wir sind aber schwarz, hat er zu mir gesagt. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ihr euch aufregt, dann lauft ihr als Weiße rot an. Wenn euch kalt ist, dann werdet ihr blau. Ja? Wenn ihr sterbt, dann werdet ihr langsam gelb. Und beim Verfaulen werdet ihr dunkelbraun. Und ihr nennt uns Farbige? Das ist mir da nur eingefallen. Und jetzt machen wir einen Reisschwenk zum Stern vom 4. Dezember. Das Blatt schreibt in seiner Online-Ausgabe, USA und Südkorea lassen mit massiven Manövern die Muskeln spielen vor der süd-nordkoreanischen Küste. Das ist eine reine Routineübung, würden die Amerikaner sagen, allerdings ein paar tausend Meilen von Amerika entfernt. Um was geht es da konkret? Nun, warum fühlt sich Nordkorea vielleicht ein wenig provoziert? Hat mit der Truppenstärke zu tun, dieser Übung. Knapp 12.000 Mann haben die Amerikaner dort aufgefahren und 230 Schiffe und jede Menge Flugzeuge. Und dann übt man eben so auch Angriffe auf ein Land, zum Beispiel mit Atomwaffen. Und das kommt nicht nur in Nordkorea nicht richtig gut an, ich glaube, es kommt in der gesamten Region nicht an, und es geht um die Region. Während der Stern.de noch von Muskeln spielen spricht, das ist ja jetzt keine so nette Formulierung, heißt es beim Spiegel Daily vollkommen anders, nämlich Kims Kriegslust, der Schreibtischtäter, dieses Bild dazu, und dann neue Raketentests, neue Propaganda, wie der nordkoreanische Diktator sein Volk auf einen Krieg mit den USA einschwört. Ja, Und dann gibt es eine Meldung von Extra 3. Dieses Magazin tut ja immer so, als sei es irgendwie sportiv unterwegs und würde neutral informieren und Spott und Hohn über die Richtigen ausbreiten. Tut's aber in meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Denn wir sehen hier eine Schlagzeile mit der Rakete. Ich habe eine große Bombe und einen super kleinen Penis. Und gemeint ist der nordkoreanische Diktator. Wenn man glaubt, dass ein kleiner Penis und Atomwaffen miteinander korrelieren und Raketen, dann sollte man sich einfach mal die Bilanz der Atomtests und der Raketen anschauen. Das kann man ganz einfach tun, indem man eben auch zu Wikipedia geht und dort kann man Folgendes sehen. Weltweit wurden 2056 Atomtests gestartet und der erste begann 1945 und von den Vereinigten Staaten. Die haben insgesamt 1039 Atomtests gemacht und jede Menge Raketen im Schrank, nämlich Tausende. Auf Platz 2 kommt die Sowjetunion mit 718 Atomtests, dann lange nichts und dann kommt auch schon Frankreich mit 198, dann kommt erst Nordkorea, nein, dann kommt die Volksrepublik China gleich auf mit den Briten, 45 Atomtests, dann kommt erst Nordkorea mit 6, dann kommt Indien mit 3 und dann kommt Pakistan mit 2. Wenn wir also davon ausgehen, dass je größer das Atomarsenal, je mehr Atomtests, je mehr Raketen, dass das auf den Penis durchschlägt, dann sind die Vereinigten Staaten vollkommen kastriert. Bleiben wir im Großraum chinesisches Meer, Nordkorea, Japan, Taiwan. Und eben China. Wenn die Vereinigten Staaten und wenn unsere Presse von Nordkorea als Bedrohung spricht, dann meinen die natürlich China, weil China ist der nächste große Player, der den Vereinigten Staaten die Nummer 1 auf diesem Globus streitig macht und zwar mit großem Erfolg. Das heißt, die Amerikaner brauchen einen Grund, um sich militärisch in der Region zu engagieren, ohne die Chinesen zu provozieren, weil die würden dann fragen, was macht ihr hier? Deswegen, wenn es Nordkorea nicht gäbe, dann müssten die Amerikaner Nordkorea erfinden. Man muss zu Nordkorea sagen, es ist eine Diktatur seit 70 Jahren, aber eben sehr, sehr stabil, ein Familienunternehmen. Also von diesem Land geht nicht wirklich eine Gefahr aus, es sei denn, man provoziert das. Dann lassen sie mal eine Rakete steigen. Aber sie würden nie auf die Idee kommen, die Vereinigten Staaten anzugreifen. Das würde ja niemand überleben, vor allem nicht die Nordkoreaner. Dass die Amerikaner sich in der Region so stark engagieren, hat mit dem Großprojekt der Chinesen zu tun, nämlich One Road, One Belt, haben wir in verschiedenen Ausgaben auch schon darüber berichtet. Man kann One Road, One Belt vergleichen, was Substanz angeht und was es für das Land selbst bedeutet, mit dem amerikanischen Raumfahrtprogramm. Es geht darum, den chinesischen Kontinent und die Großstädte über ganz Eurasien mit dem Rest Europas zu verbinden, also Hochgeschwindigkeitstrassen aufzulegen, um dann dieses Land komplett wirtschaftlich unabhängig zu machen. Und wer Eurasien beherrscht, das ist die Herzlandtheorie, der beherrscht die Welt. Was können die Amerikaner tun, um das zu bremsen? Aufhalten können sie es nicht. Sie können von der Seeseite versuchen, eben die großen Handelsschiffe der Chinesen zu behindern. Darum geht es. Aber sie sorgen auch dafür, dass eben die große Landmasse zwischen China und Teilen Europas, dass dort Scharmützel stattfinden, dass dort destabilisiert wird. So muss man sich eben auch die Konflikte in der Ukraine, in Russland und auch im Iran vorstellen. Damit stört man die Trassen quasi und kann das ein bisschen aufhalten. Interessant ist, dass Donald Trump bezüglich China inzwischen auch ganz offene Worte spricht. Also er redet nicht mehr um den heißen Brei. Neulich in Washington hat er China ganz offiziell zum Rivalen erklärt.
We also face rival powers, Russia and China, that seek to challenge American influence, values and wealth. We declare that our will is renewed, our future is regained, and our dreams are restored.
Interessant ist, was die Berichterstattung des Spiegels angeht, dass man die Rede nicht aggressiv genug fand. Also Trump erklärt China und Russland zu Rivalen, das geht schon in Ordnung, aber so schreibt der Spiegel im Nachsatz, in seiner Rede verlor Trump kaum ein kritisches Wort über Russland. Also er hätte noch kritischer sein müssen. Einmal mehr ließ er die Einmischung Moskaus in den amerikanischen Wahlkampf vermissen. Er sprach auch kein Wort zur Annexion der Krim und zur unrühmlichen Rolle Putins in Syrien. Das schreibt der Spiegel. Oder die Rüstungsindustrie, kann man sagen. Ich möchte auf diese drei Punkte eingehen, obwohl sie längst vom Tisch sind, von daher ein wenig gehen. Also kommen wir mal auf die Einmischung der Russen in den amerikanischen Wahlkampf. Ich weiß nicht, was ihr da macht in Hamburg, aber dass Hillary Clinton diese angeblichen Beweise selber fabriziert hat oder fabriziert hat lassen über einen britischen Geheimagent, das ist doch jetzt schon seit über 2 Monaten bekannt und das war auch Coverstory bei der Washington Post. Ja, wir haben es in der letzten Ausgabe eindeutig mit O-Tönen auch gezeigt und ich weiß nicht, ob ihr das könnt, aber wir können Englisch, wir gucken die Washington Post, wir lesen sie und von daher ist es auch langsam peinlich und unsere Leser sind nicht so blöde, dass sie die Washington Post und unsere Sendung nicht erinnern können. Nein, dann zur Annexion der Krim. Es hat dort keine Annexion gegeben, es hat eine Sezession gegeben. Das heißt, auf der Krim fanden, anders als in Katalonien übrigens, ja, ungestörte Wahlen statt. Und die Mehrheit der Bevölkerung ging hin und hat gesagt, wir wollen uns nicht mehr mit Kiew zusammensehen, wir wollen uns nach Moskau orientieren. Und da gab es auch einen Grund dafür, das geschah ja nicht einfach so. Nein, vorher gab es eine blutige Schießerei auf dem Maidan und die Machthaber in Kiew, unter anderem auch der rechte Sektor, haben dann gesagt, jagt die Russenschweine und erschießt sie. Und das war so ein Grund, wo die Bewohner der Krim hellhörig wurden und gesagt haben, also dann lieber raus aus dieser dreiteiligen Ukraine. Und zur unrühmlichen Rolle Putins in Syrien. Ich bin jetzt kein Freund von Bombenteppichen, weil die treffen immer die Falschen. Aber eins ist klar, die Bombenteppiche, die stattgefunden haben und die Bombardements, die stattgefunden haben von russischen Jets, geschahen auf Einladung des syrischen Präsidenten. Und man muss Putin nicht mögen, aber beide Länder sind ein Bündnis, ja, und deswegen hat er das Recht, dort zu fliegen. Und anders als die NATO und der Westen hält sich Putin ans Völkerrecht. Das wisst ihr, das wissen wir. Und wir wissen vor allem, dass ihr wisst, dass wir es wissen. Und wir wissen, dass ihr es wisst und dass ihr bloß so tut, als wenn ihr es nicht wüsstet, dass ihr uns für dumm verkauft. Das funktioniert nur leider nicht mehr. Deutschlands Stimme gegen Jerusalem ist beschämend. Diese Schlagzeile stammt vom 23.12. aus der Welt. Die Welt gehört genau wie die Bild-Zeitung zur Axel Springer-Gruppe. Und wer hat es geschrieben? Der Chef himself, nämlich Matthias Döpfner. Er ist der CEO. Dass er das so geschrieben hat in der Welt, das ist jetzt nicht so, dass er das wirklich meinen muss. Nein, aber er muss das so schreiben. Und warum? Weil wenn man bei Axel Springer arbeitet, kriegt man ein Papier untergeschoben und da muss man garantieren, dass egal was die Vereinigten Staaten und egal was Israel treibt, dass man das immer gut findet. Ja, das ist einfach verrückt. Ja, man kann also auch sagen, dass wenn man bei Axel Springer arbeitet, man, wenn es um die Vereinigten Staaten, die USA und Israel angeht, dass man dort seine journalistische Unabhängigkeit aufgibt. Ich würde deswegen dort auch nicht arbeiten wollen. Vorangegangen zu dieser Schlagzeile war die einsame Entscheidung von Donald Trump, nämlich Jerusalem als neue israelische Hauptstadt anzuerkennen. Die Israelis sagen das ja schon lange, aber der Rest der Welt hat dazu geschwiegen. Jetzt haben die Amerikaner gesagt, ja, als wichtigster Partner eben auch, da sind wir dafür und sie wollen auch ihre amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Jetzt könnte man sagen, ist doch egal, wo die wohnen, ist nicht egal, weil es hat eine hohe symbolische Wirkung natürlich draußen, denn wenn Jerusalem wegfällt oder nur noch israelische Hauptstadt ist, welche Hauptstadt hätten denn dann die Palästinenser bei ihrem Staat, der dann kommt oder eben nicht kommt, weil sie auch gar keine Hauptstadt haben. Also das wird von der palästinensischen und der arabischen Bevölkerung schon verstanden, was das heißen soll, nämlich der Traum von der Unabhängigkeit Palästinas. Es gab ja dann auch eine riesige Intifada oder ein Aufruf dazu und auch in Deutschland gab es Demonstrationen, wo Menschen aneinander geraten sind. Und am Ende hat sich dann die UNO mit der Entscheidung von Donald Trump beschäftigt. 193 Staaten sind angetreten, es gab eine Abstimmung und von den 193 Staaten haben 128 gesagt, also eine deutliche Mehrheit, also das mit Jerusalem und Donald Trump, das geht so nicht, sie mögen das doch bitte zurücknehmen. Und diese Schlagzeile bezieht sich eben auf das Zurücknehmen, vor allem, dass Deutschland sich auch gegen Jerusalem entschieden hat. Und das ist interessant, weil wir haben ja, wenn es um Israel angeht, immer diese Staatsräson von Angela Merkel im Kopf. Aber in diesem Fall hat sich Deutschland in der UNO zurückgenommen und Steffen Seibert, Regierungssprecher, hat auch getweetet, die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung auszuhandeln ist. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie Angela Merkel drauf ist. Also hat sie die Staatsräson, auf der anderen Seite stimmt Deutschland in der UNO so ab, das geschieht ja auch mit ihrem Wissen, das ist ja nicht einfach so passiert. Und deswegen, wo steht Angela Merkel eigentlich? Also ist sie jetzt Staatsräson oder ist, dann müsste eigentlich für Jerusalem sein, dann wieder doch nicht, also doch keine Staatsräson. Also das ist eben Angela Merkel-Politik, sie ist eine einzige Unschärfentheorie. Von Jerusalem nach Teheran. Ausgerechnet in der nachrichtenarmen Zeit, nämlich Neujahr, rumorte es im Iran und unsere Gazetten waren voll von Meldungen über Massenproteste und 20 Tote, die es dort auf den Straßen gegeben haben soll. Und noch bevor eine fundierte Analyse zu lesen war, gab es eine Twitter-Meldung natürlich von Donald Trump oder der das für ihn macht. Macht er ja nicht selber. Und da hieß es am Ende dann, the world is watching you. Das klingt also harmlos, die Welt beobachtet euch, denn die Iraner haben vor allem mit der Beobachtung der Amerikaner keine guten Erfahrungen gemacht. Ganz kurz in die Geschichte. 1953 wurde der demokratisch gewählte Mossadegh, der Präsident, durch die CIA geputscht und der Schah wurde installiert. Der war ja ein Jet-Set-Sohn, der in der Schweiz groß geworden war. Der kam dann ins Land und regierte das Land bis 1979 durch den Zawak, also die Geheimpolizei, die eben die Gefängnisse vollschaufelte und da verschwanden noch sehr viele Menschen. Folter war an der Tagesordnung. Und der Zawak, das erklärt eben auch, dass man die Amerikaner nicht unbedingt mag, der Zawak wurde aufgebaut durch die CIA und durch den Mossad. Das muss man eben wissen. Und 1979 kam dann Khomeini ins Land, hat in Paris gewohnt, muss man dazu sagen, und hat dort die iranische Revolution und den Islam als politische Bewegung eben angeschoben. Und seither ist der Iran der Erzfeind der Amerikaner. Und jeder, der sich dem anschließt und den Iran genauso bekämpft, ist dann immer der beste Buddy. Das erklärt auch die Allianz zwischen Saudi-Arabien und Israel, die sie eigentlich nicht mögen können. Aber weil sie den Iran als gemeinsamen Feind haben, arbeitet man eben zusammen. Und weil es von Massenprotesten, weil da von Massenprotesten gesprochen wurde, die letzten Massenproteste oder Bewegungen, die man als Massenproteste bezeichnen kann, die ich persönlich gesehen habe, das war in Katalonien, das kam in unserer Nachricht nicht wirklich vor, da waren Millionen Menschen über Wochen immer wieder auf der Straße. Und im Iran waren die Massenproteste in vielen Städten über einen langen Zeitraum vielleicht ein paar Tausend, die dort stattgefunden haben. Trotzdem war das zweite deutsche Fernsehen schon am 30. ganz frisch mit dabei und meldete eben diese Massenproteste. Stichwort: Es geht um mehr als nur die Wirtschaft. Hier ist das ZDF mit aktuellen Bildern.
Im Iran haben die Proteste gegen die Regierung jetzt auch die Hauptstadt Teheran erreicht und damit internationale Aufmerksamkeit geweckt. Es sind die ersten großen Demonstrationen seit fast 10 Jahren. Anfangs richteten sie sich noch gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung Rouhani. Christoph Desterel mit mehr.
Sie sind auf der Straße, den dritten Tag in Folge jetzt. Demonstrieren gegen die Regierung, gegen die eigene wohlgemerkt, sehr ungewöhnlich. Vor allem Studenten wagen sich vor, in mindestens 10 Städten, heute nahe der Uni in Teheran. Was sie wollen? Unklar. Erst hieß es, Preissteigerungen kritisieren, inzwischen Reformen fordern oder gar einen Regimewechsel.
Die aktuellen Bilder dieses ZDFs am 30.01. waren aber dann nicht so ganz aktuell, weil sie waren konkret aus dem Jahre 2009, was ja, wenn man den Kalender bemüht, doch schon ein paar Tage her ist. Und da stelle ich mir und ihr euch vielleicht auch die Frage, was machen die eigentlich mit meinen GEZ-Gebühren? Das Ganze ist dann aufgeflogen, das ZDF musste offiziell zurückrudern. Interessant ist eben nur, dass bis auf RT Deutsch da keiner darauf hingewiesen hat, was da mal wieder passiert ist, dieser kleine Wopar.
Neben den Aufnahmen des Staatsfernsehens bleiben Journalisten häufig nur private Handyvideos im Netz. So wie diese Bilder, die auch wir gestern verwendet haben. Sie sollten aktuelle Übergriffe von Regierungseinheiten zeigen. Tatsächlich stammen sie schon aus dem Jahr 2009 und wurden jetzt erneut verbreitet.
Wir halten also fest, das ZDF hat mit seinen Milliardengebühren trotzdem nur so gute Verbindungen in den Iran, dass es auf private Handyvideos angewiesen ist. Ist das Zufall oder passt das in die Agenda Qualitätsjournalismus / NATO-freundliche Presse? Ist das Zufall? Wir haben bei KenFM über den Iran diverse Berichte online gestellt und 3 davon möchte ich euch hier ganz kurz vorstellen, weil sie relevant sind, wichtig und vor allem, weil sie sich auch unterscheiden und zeigen, dass wir ja zum Teil dann auch spekulieren müssen. Der erste Text trägt den Titel Auf dem Weg nach Persien. Wir haben den vom Rubicon übernommen und geschrieben wurde er von Karin Leukefeld, die wir ja bei KenFM auch schon als Gast hatten. Ich schätze an Karin Leukefeld vor allem nicht nur, dass sie seit Jahrzehnten in der Region unterwegs ist, sondern dass sie dort auch immer wieder über lange Zeit wohnt, also wie ganz normaler Nachbar und Leute kennt, dass sie die Sprachen spricht und vor allem, dass sie die Kultur der Leute versteht. Im Text wird auch auf The Brookings Institution aufmerksam gemacht. Das ist ein amerikanischer Think Tank, der 2009 ein Strategiepapier veröffentlicht und darin werden die Szenarien beschrieben, wie man den Iran wieder, um es harmlos zu formulieren, an die Amerikaner angleichen kann. Und da werden alle Mittel aufgezeigt, die möglich wären. Zum Beispiel die diplomatische Option. Ja, man kann mit denen reden, ist klar. Dann aber die militärische Option. Also das wird dann auch empfohlen, wenn es nicht anders geht. Oder aber der Regimewechsel durch Destabilisierung, das, was wir hier wieder in den Medien sehen, was uns nahegelegt wird, das wollen die Menschen. Interessant ist bei diesem Text nicht nur die Analyse und der Verweis auf das Papier, Originalquelle hängen wir an, sondern eben auch, dass Karin Leukefeld sich moralisch positioniert.
Die Kriege und Krisen der letzten Jahre im Mittleren Osten haben wenig mit den Nöten und Wünschen der Bevölkerung in diesen Ländern zu tun. Ginge es um das Wohl von Irakern, Libyern, Syrern oder Iranern in ihrer Heimat, müsste das Prinzip der Nichteinmischung gelten, wie die BRICS-Staaten, Russland und China es praktizieren. Das schließt jede Art von Einmischung militärisch, politisch, humanitär aus, nicht aber Angebote von Vermittlung und Beratung. Tatsächlich bieten die ökonomischen Probleme, für die letztlich auch ökonomische Strafmaßnahmen des Westens verantwortlich sind, nur eine Ausgangsbasis, von der aus operiert wird. Verdeckte Operationen sind keine Verschwörungstheorie. Sie finden real statt und sind Teil eines Angriffs auf die Region, die seit Jahrzehnten keinen Frieden gesehen hat. Was bleibt, ist fortwährender Krieg und Vertreibung. Unsicherheit und Elend für Millionen. Zerstörung von Natur und Kultur.
Damit haben die Iraner in den letzten Jahrzehnten große Erfahrungen gemacht. Ich erinnere, wie gesagt, an die Schah-Diktatur und dann auch in der Zeit, wo Khomeini am Amt war, auch der Iran-Irak-Krieg, der ja auch von den Vereinigten Staaten angeschoben und finanziert wurde und der allein im Iran Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Das haben die Iraner nicht vergessen. Ich möchte an dieser Stelle auf einen weiteren Text kommen, der bei uns online gestellt wurde von Rainer Rupp. Rainer Rupp war immer wieder Gast bei KenFM. Er hatte Jahrzehnte für die NATO gearbeitet in Brüssel als Ökonom und er hebt in seinem Text auf ein weiteres Strategiepapier ab, nämlich das Strategiepapier aus dem Jahre 2017 vom Cato Institute. Und dort wird auch darauf hingewiesen, dass ein solcher Regime-Change Risiken birgt, also die Risiken der Konfrontation. Was soll das heißen? Das zeigt uns, dass es in Amerika eben nicht so homogen unbedingt ist, wie das gerne viele behaupten, sondern wir haben eben unterschiedliche Flügel, nicht nur zwei, und wir haben unterschiedliche Thinktanks und in denen kommt man dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beim Cato Institute sagt man sich eben, Regime-Change, keine gute Idee, weil das Dilemma, was wir jetzt haben mit dem Mullah-Staat, das haben wir ja selber eingerührt, weil wir ja vorher den Schah installiert hatten. Also vielleicht sollten wir das irgendwie anders machen. Aber Herr Rupp hebt eben auch auf das Broken Institution ab, und zwar bei diesem Papier, 130 Seiten stark, auf Abschnitt 8. Und dort wird ja empfohlen, Staatsstreich, Unterstützung einer bewaffneten Bewegung gegen das Regime, also eine Art Bürgerkrieg wie in Syrien. Und interessant ist, dass man dort auch lesen kann, wie man dann vorgeht, im Grunde immer nach demselben Prinzip, wie man das eben auch in der Türkei macht. Man setzt auf Minderheiten und in diesem Fall setzt man auf die Kurden. Die Kurden haben ja keinen eigenen Staat, sind aber auf mindestens vier Länder verteilt. Den Iran, den Irak, Syrien und die Türkei. Und überall werden sie mehr oder weniger geduldet und ein bisschen unterdrückt, hätten gerne einen eigenen Staat. Und die, die ihnen jetzt versprechen, wenn ihr beim Regime-Change helft, dann kriegt ihr einen eigenen Staat, sind dieselben, die das auch den Palästinensern versprechen. Und deswegen, die Kurden sind natürlich Kurden, aber sie sind auf der anderen Seite eben auch Perser. Und sie haben ja die Geschichte, die persische Geschichte, durch die CIA natürlich in den Knochen. Und von daher funzt das nicht so richtig. Ich empfehle euch, beide Beiträge durchzulesen, beide Papiere auch durchzulesen, euch ein Bild zu machen, dass es eben keine homogene Linie gibt, sondern dass es eben unterschiedliche Methoden gibt, das Land an die Vereinigten Staaten anzubinden. Die einen sagen militärisch, die anderen sagen Finger weg, wir sollten anders vorgehen. Lest euch den Text von Rainer Rupp durch. Gibt es Frust und Unmut im Iran? Na, aber selbstverständlich. Genau wie bei uns, ja, und genau wie in Griechenland und in Katalonien, ja, und in Spanien. Denn auch im Iran gibt es Korruption, auch im Iran gibt es elitäre Eliten, die sich die Taschen selber voll machen. Und im Iran haben wir es mit Rouhani, einem neoliberalen Präsidenten, zu tun, der dafür sorgt, dass die Reichen immer reicher werden. Und das nervt die Leute genauso wie bei uns. Warum soll das anders sein? Das muss man klar dazu sagen. Aber eins muss man eben auch sagen. Das, was dem Iran heute attestiert wird, dass er nämlich ein Unterdrückungsregime wäre, wo keiner seine Meinung frei äußern könnte und dass es furchtbar schrecklich wäre, dass das mal so war, nämlich unter dem Schah von Persien, und dass das jetzt unter den Mullahs immer noch liberaler ist. Ja, das behaupte nicht nur ich, nein, das sagt uns auch Petra Wild, Islamwissenschaftlerin, mit der wir, dritter Beitrag zum Iran, auch telefoniert haben.
Wenn Sie sich das Land heute anschauen, den Iran anschauen, glauben Sie oder können Sie sagen, ist das Land heute, was die politische Führung, die Presse, all das angeht, ist es heute pluralistischer aufgestellt als unter dem Schah von Persien?
Ja, natürlich. Also das auf alle Fälle. Das Schah-Regime war so alles das, was heute dem Iran immer so unterstellt wird, von wegen repressiv und hält sich nur durch Gewalt, das galt eigentlich in großem Maße für das Schah-Regime. Das war sehr, sehr repressiv und also so dieses Schah-Regime hat versucht, die iranische Gesellschaft absolut zwangsweise zu amerikanisieren. So, das muss man im Hinterkopf haben, wenn man iranische Entwicklung beurteilen will. Also es gab Myriaden von US-Beratern im Land, nicht nur beim Geheimdienst und Militärberater, sondern in allen Sektoren der Gesellschaft im Grunde. Und Schleierverbot zum Beispiel. Also es wurde den Iranern zwangsweise übergestülpt, dass sie so werden müssen wie die US-Amerikaner. Das hat dann natürlich das Gegenteil hervorgerufen, dass die iranischen Frauen sich Ende der 70er Jahre wieder anfingen zu verschleiern, war eine Protestaktion.
Also nicht, weil sie unbedingt so religiös waren, sondern sie wollten einfach nicht Kulturimperialismus mitmachen.
Genau, das war so eigentlich ein Versuch von Protest und auch irgendwie Autonomie zu behaupten, Widerstand. Also so das Mittel kann man finden, wie man will, aber das lag dem zugrunde.
Amerikanische Außenpolitik, wenn es um den Nahen Osten geht, kann man mit einer Formulierung umschreiben, wo Democracy draufsteht, ist Neokolonialismus drin. Das Land soll an uns angegliedert werden, um es besser ausbeuten zu können. Und das ist so ähnlich wie das, was wir auch in Afghanistan tun. Dort bauen wir ja Mädchenschulen und diese Mädchenschulen haben etwas mit dem Berliner Flughafen gemeinsam. Sie werden nämlich nie fertig, ja?
das, was uns da an Erfolgen präsentiert wird, das ist PR, die für uns gedacht ist, weil vor Ort weiß man natürlich, dass dort nichts passiert. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Mann verweisen, der bei uns auch zu Gast war, Aktam Suliman, Krieg und Chaos in Nahost. Das ist ein Buch, kann ich empfehlen. Und wie gesagt, ein kurzer O-Ton, dass er uns bestätigt, diese ganze PR, dieses ganze Einseifen, das ist nicht für die Leute vor Ort, das ist für uns.
Die Geschichte des Nahen Ostens und des Mittleren Ostens ist die eigene deutsche und westliche Geschichte, allerdings auf Elitenebene. Mhm. Natürlich.
Eine Geschichte der Täuschung.
Jawohl, aber wen täuscht man? Man täuscht nicht den Afghanen. Gehen Sie nach Afghanistan, Herr Jepsen, nehmen Sie Ihr Mikro, fragen Sie Leute auf der Straße, wo sind die Deutschen, die hier Schulen gebaut haben? Sie würden sich von Lachen kaum retten können. Mhm. Die Leute sind, ha? Wie bitte?
Und die wissen das auch.
Natürlich.
Das muss ich nicht erzählen.
Also die Afghanen wissen das und die beteiligten Soldaten wissen das auch, was sie da gemacht haben. Bestimmt keine Schulen gebaut. Die waren natürlich wie jeder andere Soldat im Ausland auf die eigene Sicherheit fixiert.
Vor allem
natürlich, normal. Ja. Und die politischen oder militärischen Ziele, die sie verfolgen, also ob jetzt Kunduz oder woanders und so weiter und so fort. Also, für wen ist diese Mädchenschule? Für die Öffentlichkeit.
An dieser Stelle, was wurde eigentlich aus Libyen? Ich meine, der Westen hat doch hier auch demokratisiert und einen Regime-Change eingetütet und Gaddafi auf übliche Weise brutalst weggeschafft. Jetzt ist er weg und jetzt, also wer profitiert eigentlich? Das fragen wir Markus Birkel, Autor des Buches Die Profiteure des Terrors.
Können Sie die politische Situation in Libyen mal beschreiben? Ich habe bei Ihnen gelesen, es gibt zwei verfeindete Regierungen. Wie jetzt?
Ja, mindestens zwei. Es gibt viele Milizen. Es gibt die international anerkannte, die sitzt in Tripoli, und es gibt die des Generals Haftar in Ostlibyen, der ja sehr lange in den USA im Exil in unmittelbarer Nähe des CIA-Hauptquartiers wohnte. Der ist jetzt aber der Mann der Russen, der Ägypter und der...
Auf keines mehr verlassen.
Emirat. Nee, ich sage Ihnen, das ist kompliziert. Wo Sie hinkommen, ist es komplizierter. Haftar ist der Mann, der eigentlich neuer Präsident werden will. Er hat starke Unterstützung, aber er hat halt auch weiterhin starke Gegner. Und diese Gegner werden von der EU gerade umgarnt, die Flüchtlinge auf der anderen Seite des Mittelmeeres zu halten.
Mhm. Aber die Europäische Union hat an Libyen natürlich noch andere Interessen, weil es das ölreichste Land Afrikas. Also da geht es auch um Geld. Was wird das Schicksal Libyens sein, nachdem wir es befreit haben?
Das jetzige oder das in 10 Jahren?
Ja, das kann man ja gar nicht sagen. Aber lass über die nächsten 2-3 Jahre sprechen. Wie sieht das aus? Was kann man da aufbauen?
Ich glaube, Libyen ist neben Jemen so tief weiter in den, und natürlich Syrien in den Krieg verstrickt, wie das sind die drei am tiefsten in den Krieg. In den anderen Staaten ist ja eine Übergangszeit nach den Aufständen. Libyen, fürchte ich, wird noch 2-3 Jahre ähnlich chaotisch weitergehen, wenn nicht länger wie bisher. Da ist ein Aufbau noch nicht zu denken.
Bleiben wir beim Stichwort Aufbau. Die Amerikaner bauen weiter auf, und zwar in Syrien. Wie tun sie das? Eine kurze Schlagzeile zeigt es uns, nämlich USA vervierfachen die Truppenstärke in Syrien zur Stabilisierung der befreiten Gebiete. Dort herrscht ja Chaos am Boden, aber offensichtlich auch bei der Militärführung. Der Armeesprecher zum Beispiel hat so ein bisschen Probleme mit Zahlen.
How many US troops are there in Iraq and Syria right now?
It's a little over 4,000 U.S. troops in Syria right now that are supporting efforts in against Daesh and supporting the SDF.
So you have 4,000 U.S. troops in Syria, because I thought that publicly, previously, the number was 1,000. So this would be 4 times, well, it was actually 500, but you're saying 4,000 U.S. troops are currently in Syria?
I'm sorry, I misspoke there. There are approximately 500 troops in Syria.
Because I think the accurate number is 1,000.
Then why don't you ask the question if you know the answer?
Well, I need it.
So viel Informiertheit. erklärt vielleicht auch die Schlagzeile aus der FAZ vom 5.12. Dort heißt es, für die Deutschen hat Amerika als wichtigster Verbündeter ausgedient. Es gab eine Umfrage für die Körber-Stiftung und da haben dann eben 88% gesagt, also raus aus dieser engen Zusammenarbeit, wir brauchen vielleicht eher europäische Streitkräfte. Aber was mir wichtiger ist, der Großteil der Deutschen sagt, also das, was wir an Geld für Rüstung ausgeben, ja, also 37 Milliarden, das reicht absolut, keine Erhöhung. Wir wollen eben nicht die 2% des BIPs in Rüstung packen, was ja die Vereinigten Staaten und die NATO fordern. Das wären nämlich 60 Milliarden und das wollen wir uns nicht leisten und ich finde das sehr vernünftig. Weniger Waffen ist doch schlecht fürs Geschäft, ja, fürs Rüstungsgeschäft oder aber, wenn man Aktien bei der Rüstungsindustrie hat, haben ja auch viele, die dann pazifistisch zum Teil unterwegs sind, soll es alles geben. Dass wir mehr Waffen brauchen, dass wir ein Budget erhöhen müssen, das wurde auch neulich von der Rüstungsindustrie auf deren zivilen Messe geäußert, nämlich der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dort forderte man dann ein zusätzliches Budget, also zusätzlich noch 120 bis 140 Milliarden US-Dollar, und zwar für die EU-Streitkräfte. Als Begründung wurde angegeben, das wurde auch von McKinsey dann bestätigt, das brauchen wir wegen der Gefahr aus Russland. Und passend dazu eine Meldung von Spiegel Online, und zwar rechtzeitig vor Weihnachten. Am 23.12. konnte ich dort lesen, USA liefern Antipanzerraketen an und in die Ukraine, also ins Herz von Europa. Das sind ja friedliche Aussichten. Vielleicht nochmal zum allgemeinen Verständnis. Natürlich ist den Vereinigten Staaten mit ihrer eigenen Geschichte es immer daran gelegen, Europa zu spalten, einen Keil zu treiben zwischen Deutschland und Russland. Aber auch in Europa und ja in Deutschland gibt es eine starke Rüstungsindustrie, die sagt, also ein Feind muss schon her. Und da bietet sich Russland an, ist ja unmittelbare Nachbarschaft, weil uns ist letztendlich egal, wie wir begründen. Hauptsache, wir machen das Geschäft. Und das erklärt auch, dass die NATO-nahe Presse in den letzten Wochen und Monaten ständig Meldungen publiziert, die immer ein mieses Licht auf Russland werfen. Also die sind irgendwie nicht ganz koscher. Ja? Ich möchte mal so ein paar Schlagzeilen rausgreifen, dass wir sehen, das ist eben flächengreifend. Das betrifft also alle Medien. Also Spiegel Online ist klar. Die schrieben zum Beispiel unlängst, russische U-Boote nahe Datenkabeln machen die NATO nervös. Es gibt ja Datenkabel zwischen Europa und Amerika. Es gibt russische U-Boote, die fahren überall rum. Und wenn sie an so einem Datenkabel vorbeifahren, dann wollen die uns wahrscheinlich abhören. Davon muss man ausgehen. Es gibt auch andere Datenkabel zwischen Russland und anderen Nationen. Auch dort fahren amerikanische oder deutsche U-Boote, aber das ist natürlich völlig normal. Also wir sehen eben, nee, wenn die das machen, tendenziös. Dann eine Meldung aus Sport 1, da geht es um Sport. Olympia-Doppelpunkt IOC schließt Russland aus, und zwar wegen Dopingvorwürfen. Also wie gesagt, denen kann man nicht trauen, die mogeln immer so ein bisschen. Und eine Schlagzeile ganz neu aus der Taz, ausländische Agenten. Ein neues russisches Mediengesetz erklärt 9 US-Medien zu ausländischen Agenten. Da sieht man eben Putin mit ungünstigem Gesichtsausdruck. Was die Taz verschweigt, ist, dass das, was Putin und Russland jetzt getan hat, keine Aktion ist, sondern eine Reaktion. Es gab eine Meldung vom 14. November aus der Zeit. Dort wurde nämlich beschrieben, dass die Amerikaner den russischen Medien, die in Amerika arbeiten, die Knarre an die Schläfe gehalten hat und gesagt, also entweder ihr lasst euch als RT Russland, lasst euch zu russischen Agenten erklären mit allem, was dazugehört, oder aber wir drehen euch den Hahn ab. Und dann hat Putin Folgendes gesagt, er bezeichnete diese Forderung als Angriff auf die Meinungsfreiheit und kündigte adäquate und ähnliche Antworten Moskaus an. Und das, was wir in der Taz sehen, das ist die Antwort. Ja, und das wird aber nicht rausgearbeitet. Also es wird immer so getan, die Russen machen Sachen. Nein, die Russen reichen uns die Hand und kriegen die Faust ins Gesicht und dann zeigen sie, dass sie auch eine haben. Und dann sind die komisch. Ja? Und wem nützt das? Es nützt nur der Rüstungsindustrie und es schadet der europäischen Nachbarschaft. An dieser Stelle muss man sich schon die Frage stellen, wie das eigentlich sein kann bei dieser angeblichen Vielfalt in unseren Medien, dass wenn es um die großen geopolitischen Themen geht, auch was Russland angeht, was China angeht, dass sich da alle Gazetten und alle Redaktionen und alle Medien irgendwie immer so merkwürdig einig sind. Und diese Frage beantwortet jetzt Frau Krone-Schmalz, die neulich auf einem Russland-Panel saß.
Ich würde sagen, es gibt in Deutschland einen sehr großen Unterschied zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung.
Wenn das richtig ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass es Menschen gibt, die auch in den Medien mehr Macht haben als die, die die Medien kaufen und dass die auch in der Lage wären, ein Meinungskartell zusammenzubauen, sodass in den vielen Zeitungen immer nur die Meldungen von ganz wenigen Agenturen stattfinden. Genau genommen ist es so, dass 80% aller Meldungen von 4 Agenturen stammen. Das ist schon ein Meinungskartell. Und das wurde uns auch bestätigt von Jens Wernicke, der Autor des Buches Lügen die Medien.
Die ganzen Medien sind unglaublich zentralisiert worden in den letzten Jahren. Das heißt, es sind immer weniger Konzerne, die eigentlich das Gesamte kontrollieren. Sprachen Sie vorhin ja auch schon an. Und die Arbeitssituation hat sich immer mehr prekarisiert und verdichtet. Das heißt, es gibt eigentlich immer weniger Journalisten, die überhaupt noch Zeit für eine Recherche haben. Und wenn sie die mal anmelden wollen, dann wird ihnen gesagt, nee, so wie bei mir damals beim Diplom, das ist aber kein Thema für uns. Mhm. Und so haben sie eigentlich einen Betrieb, der kaum überhaupt noch zu investigativer, eigener Recherche in der Lage ist. Das machen dann Gott sei Dank ein paar alternative Medien im Netz, von denen es einige gibt. Und dieses ganze System wird gespeist sozusagen von vielen, vielen Institutionen, die nennen sich dann Öffentlichkeitsarbeiter, PR-Berater, Lobbyisten. Also ich würde mal fast vermuten, es gibt zwei- oder dreimal so viele Leute, die ganz konkret Interessen durchsetzen und die Medien speisen wollen mit den Dingen, für die sie Geld bekommen, dass sie die verbreiten. Und kaum noch eigentlich da eine kritische Fähigkeit bei den Journalisten selber, sich dagegen zu wehren.
Das heißt, sie sind auch die Arbeitsökonomie, zwingt sie dazu, Meldungen zu übernehmen. Und sie können nicht dekodieren, dass dahinter Firmen stecken, die quasi, ja, Lobbyisten bauen Tarnorganisationen auf, die PR machen, Kommunikation machen, die sich die unterschiedlichen Namen geben, gerne mit Democracy im Namen. Und letztendlich geht es darum, dass ich als Journalist sagen kann, ich habe mir etwas aus drei Quellen geholt, aber dahinter den drei Quellen steckt letztlich ein Lobbyist.
Genau, Sie haben das ja vorhin angesprochen, also diese vermeintliche Menschenrechtsstelle zur Beobachtung von Syrien. Ja. Das ist eine Person in London, glaube ich, die ist absolut parteiisch. Und da spielt das System sich dann wechselseitig in die Hände. Ne? Also man will Syrien destabilisieren und übernehmen, man will ans Öl, man will eine neue Ordnung im Mittleren und Nahen Osten etablieren. Und dann gibt es da jemanden, der nennt sich zufällig so und der wird in allen Zeitungen zitiert. Und
Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.
So heißt sie, genau. Ja, ja.
Und alle sagen, oh, das muss was sein, das ist ein Mann in London.
Es ist ein Mann in London und er ist absolut parteiisch. Und was er verbreitet, ist sozusagen, ja, ich weiß gar nicht, irgendeine Mischung zwischen PR und Propaganda oder beides. Aber die Journalisten stürzen sich willfährig darauf, weil sie natürlich ganz genau wissen, ja, in Syrien, das ist aber so, dass der ist da der neue Hitler und der muss weg. Und ich glaube, da fehlt einfach ganz in aller Regel auch die vertiefende Analyse. Also wer hat heutzutage noch Zeit, sich mit den Machenschaften im Hintergrund, welche Ressourcenfragen da ablaufen, worum es eigentlich geht, überhaupt auseinanderzusetzen? Und so läuft dann sozusagen PR-Arbeit. Es gibt jemanden, der nennt sich so und so, der speist was ein. Es gibt politisch gewollt, gibt es ein Interesse, Syrien so als Feind wahrzunehmen. Ja. Niemand schreibt darüber, dass da zigtausende Leute verhungert sind wegen des EU-Embargos. Das hätte ich gerne mal irgendwo gelesen. Es ist ganz im Gegenteil so, es wird dann immer geschrieben, der böse Diktator, der geht gegen sein eigenes Volk vor. Dann wird manipuliert und gelogen mit den Chemiewaffen. Da hatten wir im Rubicon erstklassige Artikel von Professor Günther Meyer von der Universität Mainz, der sagt, das ist von vorne bis hinten eine PR-Inszenierung gewesen.
Der dann auch Druck bekommt,
aber man muss Herrn Meyer zugutehalten, der hält dem Druck stand. Das schafft aber auch nicht jeder, genau. Mhm. Und ansonsten ist einfach eine wichtige Sache, die auch im Buch thematisiert wird und die kaum jemand weiß. Es gibt, glaube ich, die größten Nachrichtenagenturen sind drei Stück und da kommt ein Großteil der Nachrichten her weltweit. Mhm. Und das sind nicht demokratische Institutionen, das sind Konzerne. So, und wenn Ihnen jetzt sozusagen zum einen eine Waffenschmiede gehört und zum anderen die größte Nachrichtenagentur der Welt, na, da werden Sie aber einen Teufel tun, um da als Chefdirektive durchgeben zu lassen. Jetzt schreibt mal was gegen Panzer und wir möchten gerne, dass kein Krieg gegen Russland organisiert wird.
Ja, und was machen die Konsumenten dieser Medien dann, wenn sie das irgendwann mal bemerken, weil sie sind ja nicht komplett bescheuert, also dieses Spiegelcover, da könnt ihr es mal sehen, zusammengestellt, alles was mit Trump zu tun hat, da ist der Mann ein völliger Irrer und alles was mit Obama zu tun hat, ist das der Messias. Also was machen die Menschen, wenn sie das sehen? Sie kaufen das nicht mehr. Und das erklärt auch das historische Verkaufstief im letzten Quartal zwischen Spiegel, Stern und Focus, weil die sind alle als ehemalige Nachrichtenmagazine davon betroffen. Wenn ihr euch intensiver mit diesem Thema beschäftigen wollt, raten wir euch, das Interview mit Jens Wernicke komplett anzusehen oder auch dieses Buch zu kaufen. Ihr könnt beides machen, nämlich Lügen die Medien. Es geht um Rudeljournalismus. Ein Bürger, der sich am Staat und den vom Staat lizenzierten Gazetten und Medien vorbei informiert, der ins Netz ausweicht, der ist den Eliten nicht unbedingt recht, denn Wissen ist Macht und die sollen lieber diesen Klaus-Kleber-Brei runterstucken, wollen die aber nicht. Und wie komme ich dem bei, wie kann ich dem Herr werden, indem ich die Netzneutralität abschaffe? Was heißt das? Kompliziert, aber drei wesentliche Punkte sind zu beachten. Bisher gilt ja, Netzneutralität bedeutet keine Websperren für illegale Inhalte. Also jeder darf das da reinstellen, wenn es legal ist. Und keine Tempobremsen, also nicht, dass Inhalte dann auf einmal anfangen zu
und du das deswegen nicht mehr gucken kannst, weil du keinen Bock hast auf das Warten. Das soll also alles gleich schnell sein, egal für wen, Großkonzern oder kleiner Blogger. Und keine Bevorzugung von legalen Inhalten gegenüber anderen Inhalten, die legal sind. Also so ähnlich wie im Straßenverkehr, du hast deinen Führerschein, du hast dein Auto, dann darfst du mit deinem Auto überall fahren. Ja? Nicht abhängig von PS-Klasse und was der Wagen gekostet hat. Und das soll sich jetzt ändern, also die Neutralität im Netz soll aufgegeben werden. Das fordert man vor allem im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da möchte man nämlich die Grenzen einbauen. Und die Ausrede ist eben auch schon am Start, ich spüre sie schon, das ist das Gesetz des Marktes. Denn das Netz wird ja längst beherrscht durch die großen privaten Player wie Google, Facebook und Twitter und Co. Und wenn die das so wollen, wenn die Geld auf den Tisch legen für bessere Anbindung, ja, dann musst du eben gleich ziehen oder bleibst auf der Strecke. Das ist das Gesetz des Marktes, das ist Demokratie, aber in Wirklichkeit ist das Zensur. Und darüber regt sich jetzt besonders auf der Herr Müller aus Frankfurt am Main.
Sie haben dann das Ende der freien Meinungsverbreitung. Sie haben dann, zwar, Sie können zwar immer noch sagen, was Sie wollen, es kriegt nur keiner mehr mit. Das heißt, auf Facebook und Co. werden Sie gesperrt. Auf Ihrer eigenen Webseite, die wird nicht mehr übertragen oder nur so langsam, dass Sie keiner mehr Ihre Videos schauen kann. Tja, das ist dann das Ende der freien Meinungsverbreitung. Dann haben wir die Zensur, wie man sie sich vorstellt. Meine Damen und Herren, wir leben in gefährlichen Zeiten und es geht unglaublich schnell.
Und es wird vor allem noch viel, viel besser. Ich meine, spätestens seit der NSA-Affäre sollte ja klar sein, das, was da unter Sicherheit wegen der Terrorgefahr, was uns da verkauft wird, das ist im Grunde genommen Industriespionage. Und eine Meldung vom 3.1.2018 mit der Überschrift sollte uns hellhörig machen, nämlich US-Gericht entscheidet über unsere Privatsphäre. US-Ermittler wollen zukünftig auf Daten aus aller Welt zugreifen und legen das dem Supreme Court vor, der EU und der UNO. Und auf welche Daten will man zugreifen? Wenn du deine Daten, das machen ja viele inzwischen, ja in einer Cloud lagerst, dann möchten die Vereinigten Staaten und die Dienste auf diese Cloud zugreifen können. Jetzt kannst du sagen, ja, mir egal, die Cloud ist in Österreich, ist in Deutschland irgendwo, ich habe ja keine Cloud in Amerika. Und das ist eben falsch gedacht, weil die Amerikaner sagen, wenn das Unternehmen, was dir die Cloud zur Verfügung stellt, zum Beispiel die Telekom, die auch in Amerika Geschäfte macht, wenn diese Firma in Amerika Geschäfte macht, dann dürfen wir das. Das heißt, es gibt keinen Ort mehr, an dem du sicher bist, sobald die Firma, die Cloud zur Verfügung stellt, in Amerika irgendeine Art von Geschäft macht. Das heißt, die gesamte Welt ist einsehbar und das Ganze natürlich immer unter Terrorgefahr, aber das ist natürlich Orwell, das ist natürlich totale Überwachung und das ist Industriespionage. Die EU regt sich darüber auch auf, weil hier ist man, was die Freiheit angeht, vielleicht noch ein bisschen hellhöriger, was das angeht, anders als in Amerika, und es gibt ein Land, das gesagt hat, also ich finde es eigentlich gut. Die haben sich hingesetzt, einen Brief geschrieben, gesagt, also super Idee, lasst uns morgen damit anfangen. Wie heißt dieses Land? England. Brexit, ich traue denen nicht nach. An dieser Stelle gute Nachrichten für die Demokratie, zumindest in Europa. Wir erinnern uns, Ende letzten Jahres gab es ja riesige Tumulte bei Massenprotesten in Katalonien. Die Katalanen wollten sich abspalten von Madrid und haben das auch versucht. Es gab da eben eine Wahl, die nicht anerkannt wurde. Die Polizei hat die Wahlurnen mitgenommen, 900 Menschen wurden verletzt. Unser Regierungssprecher hat gesagt, er hat davon nichts mitbekommen. Am Ende musste sich der Ministerpräsident Puigdemont ins Exil verabschieden nach Belgien und diverse Politiker aus der Region wurden von Madrid in den Knast gesteckt. Da sitzen sie übrigens heute noch. Man wollte da Neuwahlen, die haben auch stattgefunden am 21. Dezember 2017 und sie ging nicht so aus, wie Madrid sich das vorgestellt hat, denn Rajoy, der ja die rechte Regierung anführt, der dachte dann, dass die Katalanen sagen, wir werden vernünftig, wir wollen zu Madrid dazugehören, aber eine breite Mehrheit hat sich jetzt erst recht für die Abspaltung entschieden und es gab auch eine enorme hohe Wahlbeteiligung. Von daher passt auch die Schlagzeile aus der FAZ zum Thema, nämlich eine Ohrfeige für Rajoy.
Der spanische Staat ist besiegt worden. Rajoy und seine Verbündeten haben verloren und vom katalanischen Volk eine Ohrfeige bekommen. Sie haben die Abstimmung verloren, mit der sie ihren Staatsstreich mit Artikel 155 legalisieren wollten. Katalonien hat ihnen die Unterstützung für diesen Plan verweigert. Das Ergebnis ist ein schwerer Schlag für den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Er hatte gehofft, dass die Separatisten aus der Neuwahl geschwächt hervorgehen und der Konflikt mit der wohlhabenden Region entschärft wird. Zur Wahl aufgerufen waren etwa 5,5 Millionen Katalanen. 83% von ihnen nahmen ihr Wahlrecht wahr, so viele wie noch niemals zuvor.
Nach meinen Informationen sitzt Puigdemont immer noch im Exil in Belgien, aber er hat schon angekündigt, ich zitiere mal, ich werde das Risiko einer Verhaftung eingehen, um als Präsident eingesetzt zu werden. Ich hoffe, das funktioniert und die spanischen Behörden warten nicht auf ihn an der Grenze und sagen, ja, schön, dass du hier bist, aber wir haben ja noch diesen Rebellionsparagrafen und du kommst gleich mal mit. Es bleibt also spannend in Spanien. Fast jeder Deutsche hat Glyphosat, also Roundup im Urin. Wie kann das sein? Nun, dieses Pestizid von Monsanto wird seit knapp 40 Jahren in Europa eingesetzt, auf der restlichen Welt sowieso. Und da landet es dann eben auch in den Nahrungsmitteln. Ist übrigens in sehr vielen Biersorten, muss man dazu sagen. 99,6% derer, die untersucht werden, haben das im Urin. Und das führt zu massiven Nebenwirkungen. 5000 Tonnen davon werden jedes Jahr in Deutschland versprüht. Das sind knapp 15% der Pestizidmenge. Und die Schäden können je nach Dosierung so stark sein, dass Sri Lanka zum Beispiel sich entschlossen hat, Roundup zu verbieten, weil sehr viele Menschen dort mit Nierenschäden zu kämpfen haben. Damit es zu diesem Verbot nicht kommt, hat sich Christian Schmidt, ja, Landwirtschaftsminister der CSU, spontan entschlossen, im Alleingang zu sagen, wir in Europa wollen weiter Roundup. Und das führte zu richtigen Wogen in der Medienlandschaft. Und Angela Merkel war gefragt, wie kann das sein, dass während die Regierung auf Eis liegt, der Landwirtschaftsminister einfach solche einsamen Entscheidungen fällt. Und sie hat dann Folgendes getan. Sie hat es dann, hat sie es zurückgenommen? Oder hat sie es, seht selbst.
Zu dem Abstimmungsverhalten des Landwirtschaftsministeriums gestern in den Sachen Glyphosat, das entsprach nicht der Weisungslage, die von der Bundesregierung ausgearbeitet war. Und obwohl ich in der Sache anders als bei Frau Hendricks näher bei Bundesminister Schmidt bin, entspricht das Verhalten nicht dem, das wir in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vereinbart haben. Dieses gilt auch für eine geschäftsführende Bundesregierung. Wir haben in der Bundesregierung in den letzten 4 Jahren schmerzlichste Prozesse gehabt, wo Enthaltungen notwendig waren, obwohl das den Ministern persönlich sehr, sehr wehgetan hat. Ich weiß, Frau Schwesig zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frauenquote in der Europäischen Union hatte ich sehr, sehr viele Gespräche und sie hat sich an diese Enthaltung gehalten. Deshalb erwarte ich auch, dass ein solches Vorkommnis sich nicht wiederholt. Ich habe mit Minister Schmidt heute gesprochen. Und der Chef des Bundeskanzleramts wird noch mal darauf hinweisen, dass im Rahmen der geschäftsführenden Bundesregierung diese Dinge genauso einzuhalten sind. Und wir haben manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Es gab jüngst mal eine Kontroverse zwischen der Ministerin Hendricks und dem Vizekanzler. Dieser Kontroverse könnte ich mich in Zeichen der Ministerin Hendricks anschließen. Aber es ist etwas, was ich nicht wiederholen darf.
Am Ende weiß man gar nicht mehr, um was geht es eigentlich. Und das ist der Trick von Angela Merkel. Der hat falsch entschieden, weil das darf er ja gar nicht, auch bei einer geschäftsführenden Regierung darf er das nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir das zurücknehmen müssen. Das heißt, wenn einer mal einen Fehler macht, dann ist Roundup einfach weitere 5 Jahre im Markt und dann müssen wir alle darunter leiden. Das ist die Politik von Angela Merkel. Aber man merkt es eben nicht. Ne? Nicht nach dem Motto, das ist ein Fehler, das nehmen wir zurück, sondern da wird dann über alles Mögliche geredet, dass man immer schon dies und das und am Ende, was war denn nochmal der Grund dieser... Egal. Kommt auf uns zu, ist ja jetzt dann wieder GroKo, wird ganz, ganz großartig. Übrigens, vor ein paar Tagen lief auf Arte eine längere Reportage zu Glyphosat und Roundup, Überschrift, Zehntausende Opfer und ein Verdächtiger, das Glyphosat Roundup. Und in dieser Reportage kam Professor Monika Krüger vor, sie ist Biologin und hat jahrelang an der Uni Leipzig gearbeitet auf diesem Gebiet, kennt sich mit dem Thema aus und zwar auch mit den Schäden, die es an Tier und Menschen anrichtet und wir haben sie am Telefon interviewt zu Roundup.
Frau Krüger, welche Nebenwirkungen sind denn, was Roundup und Glyphosat angeht, welche sind wirklich bekannt? Was kann man nachweisen?
Also man kann immer nachweisen, dass das Glyphosat, Sie hatten ja bereits gesagt, das ist über 40 Jahre im Prinzip in der Anwendung, ja. 1950 schon von einem Schweizer Chemiker im Prinzip synthetisiert. Und es wurde ja zum Beispiel 1964 als Rohrreiniger für Heißwassersysteme patentiert. Und das ist ja schon eine interessante Eigenschaft, auf die überhaupt niemand eingegangen ist, hinsichtlich der Zulassung bzw. der Aktivitäten von NGOs, wurde ja immer nur die krebserregende Wirkung von Glyphosat in den Vordergrund gestellt, was ja auch richtig ist, aber es gibt eine Vielzahl von anderen Wirkungen und gerade diese Rohrreinigerfunktion, die geht darauf zurück, dass es ein Chelator ist, dass er also Metalle binden kann und zwar vor allen Dingen zweiwertige Metalle. Und ich habe in meiner aktiven Dienstzeit haben wir eine Vielzahl von Serumproben von Rindern, aber auch von Menschen untersucht und haben hier festgestellt, dass es hier Mangelsituationen von zweiwertigen Kationen, also Mangan, Kobalt, mitunter auch Eisen und Zink existieren, die dann natürlich das ganze Enzymsystem des Körpers nicht mehr richtig funktionieren lassen. Und das ist mit eine ganz wesentliche Funktion, dass hier also zum Beispiel, wenn Mangan fehlt, dass zum Beispiel eben die Mitochondrien nicht mehr den Sauerstoffstress im Prinzip neutralisieren können. Oder wenn Kobalt fehlt, Cobalamin, das ist das Vitamin B12, auch hier wird im Prinzip die Energieproduktion mit in Mitleidenschaft gezogen. Also es gibt eine Vielzahl von Nebenwirkungen, die alle nicht erwähnt worden sind.
Roundup wird ja auf der ganzen Welt eingesetzt. Gibt es denn eigentlich Länder, wo diese Nebenwirkungen besonders heftig waren und wo Roundup inzwischen verboten ist?
Ja, zum Beispiel Sri Lanka, ne? Die hatten ja das in den Zuckerplantagen eingesetzt und haben festgestellt, dass ein großer Teil der männlichen Bevölkerung, die dort gearbeitet haben, im Nierenschäden bekommen haben. Und das war ein Grund, warum es verboten worden ist.
Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Und diese Metapher zeigt es ja schon, dass wir alles irgendwie in Mobilität und Egoismus und alles ist möglich und Freiheit denken. Und diese Freiheit findet halt inzwischen auf Kosten Dritter statt. Und diese Dritten sind die nächsten Generationen. Ja, unsere Kinder und Enkelkinder werden auf diesem Planeten eine Müllhalde vorfinden, wenn wir mit diesem Quatsch nicht aufhören. Das ist unsere Verantwortung. Das heißt, wir müssen nachhaltig anfangen zu wirtschaften. Wir müssen Nachhaltigkeit denken und wieder lernen. Und wir sollten bei der Landwirtschaft anfangen. Wir müssen anfangen, wieder in Kreisläufen zu wirtschaften. Wir sollten Wege vermeiden und wir sollten Pflanzen wieder einführen, die für uns einen hohen Nutzen haben, auch weil sie vielleicht mit Vorsatz vergessen wurden. Ja? Da spreche ich ganz konkret eben auch Hanf an. Hanf hat ja den Ruf, das kann man rauchen, das kann man zum Teil bei einigen Hanfpflanzen, aber man kann mit Hanf vor allem noch ganz andere Dinge machen. Man kann Klamotten daraus herstellen, man kann Bioprodukte daraus herstellen, man kann das aber auch eben als Baustoff benutzen. Und wir trafen im Rahmen der Serie die Macher Novotny, Rainer Novotny. Er betreibt eine Hanffabrik in der Uckermark und wir haben uns gezeigt, wie das Produkt angepflanzt wird, wo es verarbeitet wird und was daraus werden kann. Und ihr werdet gleich sehen, das Grün, weil wir filmen in einem Hanffeld, das tut sehr, sehr gut, vor allem bei der politischen Tristesse da draußen.
Dass Sie heute in Hanf machen, das hat sich ja ergeben. Sie kommen ja eigentlich aus der Computerbranche. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, Informatik, schön und gut, aber ich möchte doch was anderes machen? Weil Informatik und Hanf haben jetzt nicht viel miteinander zu tun.
Naja, ist beides modern. Für uns ist beides modern.
Okay.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen für mich persönlich, die Motivation, dass ich was Modernes machen wollte und modern bleiben wollte. Aber der eigentliche Ursprung war ein Widerspruch in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite, ich bin Vater von drei Kindern, war es damals, noch nicht drei, dass wir auf der einen Seite die Welt unseren Kindern auch wieder gut übergeben wollen. Wir wollen die Welt erhalten und nicht schlechter machen. Also ich persönlich möchte sie nicht schlechter übergeben, als ich sie vorfand von meinem Vater.
Eher verbessern.
Das wäre noch schöner. Mhm. Aber auch das Erste wäre schon ein hehres Ziel. Und alle, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben und mit uns jetzt gemeinsam arbeiten, haben eigentlich das gleiche Bestreben. Der Widerspruch besteht nun zur zweiten Aussage, dass die Welt eigentlich immer kaputter wird. Wir machen die Welt kaputt. Wir machen unsere Welt kaputt und wir machen auch die Welt von uns abhängiger Regionen kaputt. Und diesen Widerspruch muss man lösen. Und wir lösen ihn. Ich möchte diesen Widerspruch lösen. Wir. Indem wir nicht Lasten exportieren, sondern hier was schaffen, hier eine neue Kreislauf in Gang setzen, eine Wirtschaft, auch hier Wirtschaft schaffen, hier auch in der Uckermark, wo wir verwurzelt sind, und hier was gründen wollen, richtig was machen wollen, diesen Widerspruch zu lösen.
Wir kommen zu einem weiteren riesigen Widerspruch und damit sind wir im Nachrichtenblock. Wir kommen nämlich dazu, dass wir es mit einer privaten Geldwirtschaft zu tun haben, die Geld aus dem Nichts schöpft und das ist ein System, was crashen muss. Eine Schlagzeile aus dem Spiegel: Ein von Algorithmen gesteuertes Finanzsystem zerstört sich selbst. Das ist ein Banker, der das sagt, nämlich Leonhard Fischer. Er war mit 35 schon dabei, die Dresdner Bank zu führen. Er war im Vorstand und er ist jetzt ausgestiegen aus diesem Wahnsinn. Er hat ein Buch geschrieben, Es waren einmal Banker. Interessant ist, er versucht im Moment mit Ex-Bild Kai Diekmann eine digitale Vermögensberatung aufzubauen. Das klingt so ein bisschen nach Kryptowährung und die gibt es schon. Lesen. Eine Meldung aus der FAZ betrifft die FDP, nämlich die FDP verzeichnet starken Mitgliederzuwachs. Und zwar seit Herr Lindner sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Wir kehren zum Anfang der Sendung zurück und zwar zu den Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD, Schulz und Merkel. Ob das alles so zustande kommt, wie man sich das wünscht, hängt davon ab, ob dieses 28 Seiten Papier, ob das bei dem nächsten SPD-Parteitag durchkommt. Und um da ein bisschen Stimmung zu machen, hat man bei der SPD eine tolle Idee gehabt. Man möchte nämlich Jeremy Corbyn einladen, also diesen charismatischen Sozialdemokraten aus England. Und der tritt dann auf bei dem Parteitag und dann kann man vielleicht, ne? Aber das wird dann wohl doch nicht klappen, weil es gibt Menschen, die dagegen sind und die sind bei der SPD. Die Jusos. Die Jusos von NRW haben auf der Facebook-Seite geradezu davor gewarnt, einen derart charismatischen Mann nach Deutschland zu bringen.
Auf dem kommenden Parteitag unserer Mutterpartei geht es nach der enttäuschenden Bundestagswahl und der erfolgreichen Landtagswahl bei uns in Niedersachsen um viele wichtige Richtungsentscheidungen. Aktuell bemühen sich neben einigen Jusos auch linke Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen um einen Auftritt des Vorsitzenden der britischen Labour Party, Jeremy Corbyn. Die britischen Genossen und Genossinnen konnten sich in den letzten Monaten über sehr viel Zustimmung erfreuen. Dies spiegelt sich nicht zuletzt auch durch die steigenden Mitgliederzahlen aus. Der Erfolg wird vor allem der Linkswende der Labour Party zugeschrieben. Ein Grund, ihn deswegen auch auf dem Parteitag sprechen zu lassen? Trotz vieler guter Ansätze sprechen wir uns klar gegen eine Rede Corbyns aus. Gerade seine Haltung zu Israel und den Konfliktparteien im Nahostkonflikt sind nicht nur gruselig, sie sind realitätsfern und antisemitisch. Wir sollten uns als Partei fragen, wollen wir jemanden auf dem Parteitag sprechen lassen, der die Hamas und die Hisbollah als Freunde bezeichnet hat? Wollen wir jemanden auf dem Parteitag sprechen lassen, der Israel sein Recht auf Selbstverteidigung abspricht? Wollen wir jemanden auf dem Parteitag sprechen lassen, der Israel als Apartheidsstaat bezeichnet hat? Wir sagen klar und deutlich Nein. Nein zu antisemitischer Hetze jeglicher Art. Nein zu realitätsfernen Schuldzuweisungen im Nahostkonflikt. Nein zu Antizionismus.
Eine Meldung aus Telepolis betrifft unseren Nachbarn Frankreich. Das Land plant bis zum Jahre 2050 30 bis 40 neue Atomreaktoren zu bauen und das alles unter dem Hoffnungsträger Macron. Wir steigen ein, die erste Klasse sitzt bereits in Everybody on the Comfort Seat. Eine Dame ohne Herrn erkennt mich gleich, sie meint Rap it to the beat. Das war ein Originaltext von Falco aus dem Track Maschine brennt. Und ich komme drauf, weil es gibt eine Idee von Airbus, nämlich Airbus möchte bis zum Jahre 2020 einen Elektroflieger anbieten. Das ist kein Scherz, also Flugzeuge, die mit 90 Sitzen demnächst mit elektrischen Düsen fliegen sollen statt Verbrennungsmotoren. Und das Unternehmen kündigt an im Manager-Magazin, dass man dann relativ schnell bis 2025 auch größere Passagierjets mit Elektromotoren ausstatten möchte. Das wird eben sukzessive passieren, also erstmal bei den großen. Vier Düsen haben wir ja da. Drei sind klassische Düsen und eine ist Elektro, dann zwei Elektro, drei Elektro. Und wer weiß, ob wir in 20 Jahren vielleicht alle mit Elektrodüsen fliegen. Möglich wäre es, das ist mittelfristig die Zukunft. Was man im Grunde ausschließen kann, dass diese Flüge von dem Berliner Flughafen BER abgehen. Denn eine Meldung, ich muss lachen, eine Meldung aus der Morgenpost vom 22.11. ist, TÜV findet weitere Mängel am BER. Was ist betroffen? Das, was eigentlich seit Jahren betroffen ist. Die Entrauchungssteuerung stimmt immer noch nicht. Die Sprinkleranlage, weil wahrscheinlich finden sie die nicht. Und die Brandmeldeanlage. Außerdem ist es eben so, ich lese mal vor, die elektroakustischen Notwarnsysteme und die Sicherheitsbeleuchtung sind nicht abnahmefähig. Wirksamkeit und Betriebssicherheit seien nicht gegeben. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Eine Eröffnung vor 2021 ist demnach sehr unwahrscheinlich. Ich nutze ja da immer das Wort ambitioniert. Ja? Es ist eine Lachnummer, die jetzt schon knapp 6,6 Milliarden kostet. Und was viele nicht wissen, da wird das Lachen dann auch verschwinden. Das Ganze ist ja letztendlich auch, weil es kreditfinanziert ist, ja, ein Bombengeschäft für die Kreditgeber. Es ist also letztendlich ein weiterer Bankenskandal. Ja? Komisch, ne? Also bei dieser Flughafengeschichte fallen die es eingetütet haben, nicht auf die Schnauze, sondern nur der Steuerzahler. Ein Kreuzfahrtschiff stößt pro Tag so viele Schadstoffe aus wie 5 Millionen Privat-PKWs. Sollte man wissen und bringt uns zum nächsten Thema, nämlich die Volkswagen-Tochter Moya stellt ein Elektrofahrzeug für Sammelfahrten vor, also ein Großraumtaxi, was dann hier in Berlin zum Einsatz kommen soll. Es gibt übrigens in Berlin zwei Tesla-Taxen. Aber dieses neue Fahrzeug hat eine Reichweite von 300 Kilometern. Man kann es in 30 Minuten wieder vollladen und hat das 80% der Kapazität. Und besonders ist, man bucht dieses Fahrzeug und bucht sich selbst ein per App. Und da gibt es einen Pooling-Algorithmus. Das heißt, die Fahrtstrecken variieren immer, um Leerfahrten auszuschließen. Das könnte möglicherweise die Zukunft der Taxen in Berlin sein. Morgen vielleicht sogar schon ohne Fahrer.
Soweit der Nachrichtenüberblick. Kommen wir zur letzten Meldung in Mimas Hilfe Media Ausgabe 40. Es betrifft das Format Boulevard. Für alle, die sich die Frage stellen, Boulevard, was soll denn das bei KenFM? Was ist die Idee hinter dem Format? Nun, die Idee ist, dass wir Menschen treffen, die jetzt nicht explizit sich um Politik kümmern, sondern etwas ganz anderes tun, die sich aber zum Teil auch politisch schon geäußert haben. Und die besuchen wir und sprechen mit denen dann über deren Kernkompetenz, aber eben auch über Gott und die Welt. Und wer hat was davon? Nun, zuerst derjenige, mit dem wir reden, weil dessen User sehen plötzlich, wow, der Typ ist cool und blickt über den Tellerrand, das bringt ihm was. Dann erreichen wir User, die wir bisher nicht erreicht haben, und die interessieren sich plötzlich für Politik und dann engagieren die sich. Von daher haben wir alle etwas davon. Wir trafen in diesem Zusammenhang vor ein paar Tagen den veganen Bodybuilder Karl S. und sprachen mit ihm vor allem auch über Politik, Demokratie, Staaten, Regierung, Verteilung von Geld und Macht, und bekam dort sehr interessante Einsichten. Das Gespräch war auch Rekord für Boulevard, über 2 Stunden und 30 lang. Und spannend wurde es vor allem auch, als wir darüber gesprochen haben, welche Parteien er denn irgendwie spannend findet. Und er sprach da von zwei Parteien, die sich eigentlich ausschließen, nämlich AfD und die Linken. Hier ist Karl S.
Könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen?
Auf eine andere Art und Weise, ja. Also nicht als, ich kann mir noch nicht vorstellen, als eigentlicher Politiker in die Politik zu gehen.
Aber wenn du das heute müsstest, sag mal für ein Jahr, welche Partei wäre denn das?
Boah, das wäre entweder die Linke oder die AfD, also ganz gegenüberliegend.
Also das wäre entweder. Kannst du nicht in beiden Mitglied werden?
Ja, das wäre wirklich entweder die Linke oder die AfD.
Warum die Linke, warum die AfD?
Weil ich diese ganzen, ich finde Frau Wagenknecht hat extrem interessante Ansätze. Also jedes Mal, wenn sie so einen Rant im Bundestag raushaut, dann muss ich da eigentlich zu 80% zustimmen bei dem, was sie sagt. Und
das ist aber eine sehr starke Wirtschaftskritik natürlich und Kapitalismuskritik.
Extrem starke Wirtschafts- und Kapitalismuskritik, was ja auch gerechtfertigt ist. Und das fängt ja schon bei diesen ganzen Subventionsthemen an, dass das ganze System ja schon gezinkt ist. Also es gibt zwei große Probleme bei dem System. Zum einen mal, es wird manipuliert, und zum zweiten Mal gibt es keine Wachstumsgrenzen, weil es gibt nun mal kein unendliches Wachstum. Das ist ja schon rein mathematisch gesehen ein Problem. Das heißt, es gibt quasi ein inhärentes Problem, also ein Problem, was man nur durch künstliche Bremsen lösen kann. Und es gibt dieses zweite Problem der Korruption. Also das sind so die zwei Themen, die spricht sie an, das finde ich.
Also ökonomische Macht hat eben auch politische Macht dann praktisch in einerlei.
Also politische Macht, ob es politische Macht überhaupt gibt, ist eigentlich so die Frage. Also ich würde sagen, es ist so 90-10 und die politische Macht ist ja eine Ableitung der wirtschaftlichen Macht. Mhm. Also
okay, das ist das, was du an der Linken und Sarah Wagenknecht magst. Wo sagst du, also entweder Linke oder AfD, das, oder vielleicht sogar beides, warum die AfD?
Also, weil einfach die AfD Themen aggressiver anspricht und sie überhaupt mal thematisiert. Zum Beispiel dieses ganze Thema mit Flüchtlingen und Ausländern.
Also enttabuisiert.
Enttabuisiert und die Themen anspricht, auch wenn sie die nicht unbedingt richtig ansprechen, aber die sprechen die Themen mal wenigstens an. Und das ist ja zumindest mal eine Grundlage. Das heißt also.
Das heißt, ihr Erstarken besteht vor allem auch aus dem Unterlassen der anderen? Also, wenn andere die Themen nicht setzen.
Genau.
Oder sie negieren, oder gar, obwohl sie da
das
sind.
Das ist ja das größte Problem, was wir haben. Wir sprechen ja über Fußball, wir sprechen übers Wetter, wir sprechen über irgendwelchen Promi-Quatsch, wir sprechen drüber, dass der Uli Hoeneß seine Steuern hinterzogen hat. Wir sprechen ja über alles, aber nicht über die eigentlich wichtigsten Themen. Also wie jetzt über Bildung, wie über, dass die Rüstungsindustrie dafür verantwortlich ist, dass bei uns so viele Flüchtlinge sind. Über diese ganzen wichtigen Themen wird ja im Endeffekt sehr wenig gesprochen.
Und die AfD tut das?
Und die AfD tut es natürlich noch lange nicht in diesem Ausmaß, aber zum Beispiel, die sprechen dieses Flüchtlingsthema mal wenigstens an. Sie sagen, okay, wir wollen irgendwelche Flüchtlingsgrenzen. Und da sage ich, das ist schon mal zumindest der Ansatz, dass man sagen kann, okay, Flüchtlingsgrenzen hin oder her, warum sind die überhaupt da? Das heißt, wenn man dann schon mal quasi bei dieser Partei drin wäre und man spricht schon dieses Thema Flüchtlinge an, dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir über das Thema gesprochen, wie viele Flüchtlinge überhaupt rein sollen, können wir jetzt vielleicht noch darüber sprechen, warum die überhaupt kommen wollen.
Tut das die AfD?
Tut sie noch nicht so richtig. Mhm. Ja? Tut sie noch nicht. Aber ich denke mir eben, okay, lieber gehe ich mal in eine Partei rein, wo das überhaupt mal auf dem Tablett ist und kann da noch mal eine Schippe drauflegen, wie irgendwo, wo das völlig abseits ist, ja? Oder wo quasi alles völlig verlogen ist. Und noch eine Sache, bei der AfD und bei der Linken ist für mich noch ein großer Unterschied zu den anderen Parteien. Und zwar, ich glaube, auch wenn die AfD-Politiker und die linken Politiker falsche Ansätze haben oder Dinge falsch sagen, ich glaube, dass sie wenigstens größtenteils das glauben, was sie sagen. Also das ist deren ehrliche Meinung, die da äußern, auch wenn sie teilweise nicht die richtige Meinung ist.
Aber auch ideologisch geprägt.
Genau, aber dass sie wirklich, auch wenn es die falsche Meinung ist, teilweise, ich glaube, es ist, also ich glaube denen, dass es wirklich deren Meinung ist.
Überzeugungstäter.
Genau, dass sie quasi wirklich wenigstens davon größtenteils überzeugt sind. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise Angela Merkel anhöre, CDU, CSU, FDP, Özdemir, Grüne, bla bla bla, dann also erstmal schlafen die fast schon ein, während sie da stehen und reden. Und da ist null authentisch. Und Linke und AfD sind wenigstens noch irgendwo noch authentisch und ich habe wenigstens noch da eine gewisse Energie und ich glaube, man kann da noch irgendwo diskutieren und reden und bei den anderen habe ich halt so das Gefühl, das ist halt schon völlig Hopfen und Malz verloren. Das ist völlig manipulativ, völlig verlogen, gar keine Überzeugung mehr von nichts, wo ich mir denke, was macht die überhaupt noch?
Die Frage geben wir mal weiter, kann sich jeder selber stellen, was machen wir überhaupt noch, warum warten wir noch auf Politik oder aber warten wir noch auf Politik, warten wir noch auf Sondierungsgespräche, wartet wirklich irgendjemand noch auf Angela Merkel und Herrn Schulz, also ich persönlich nicht. Das Motto von KenFM, wir haben es ja zum Ende des Jahres auch klar ins Netz gestellt, ist eh ein anderes, nämlich Analysen sind schön, aber Lösungsansätze sind schöner, wir werden unseren Fokus ganz stark in diesem Jahr auf Menschen richten, die schon etwas bewegen, die ins Tun gekommen sind und wir wollen euch dazu animieren. An dieser Stelle deswegen nur zwei Bücher, die wir empfehlen möchten, nämlich Gute Machtgeschichten, politische Propaganda und wie wir sie durchschauen können, weil das ist ja auch immer Thema dieser Sendung, dass da draußen ist ja etwas, was ist ja für uns inszeniert, das soll uns verführen, aber wir sollten uns nicht länger täuschen lassen und Unterhaltung, das Lexikon der Verschwörungstheorien, Verschwörungen, Intrigen und Geheimbünde, nur so ist Politik und Wirtschaft erklärbar. Das war die 40. Ausgabe, muss man sich vorstellen, hätte ich auch nicht gedacht, von Me, Myself and Media. Ich hoffe, wir haben euch Nachrichten, wie versprochen, präsentiert, die auch noch im nächsten Monat, im nächsten Vierteljahr relevant sind. Schaut ihr das an, lest es zu Ende und ganz wichtig, recherchiert gegen. Schaut euch auch die anderen Quellen an, ob wir hier Käse oder Quark erzählen oder ob das wirklich stimmt. Und kritisiert uns auch, gebt ein Feedback in den Kanälen, holt euch die App, ladet euch das runter und tretet mit uns in Kommunikation, denn das Netz ist ja keine Einbahnstraße. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Wir sehen uns auf der Straße.